Läuft schon. Psalm 21, letzte Woche Schöpfing. Letzte Woche hatten wir Psalm 20 und wenn ihr euch noch daran erinnert, diese Psalm ging, also hat David geschrieben, ne? Da war der König von Israel und, und als König muss man auch Schlachten führen und in Davids Periode als König, da war nur im Kampf. Und da waren viel mächtigere Feinde als, als die Israeliten damals waren. Sie waren immer eine Unterzahl. Ne? Kleines, schwaches Volk, aber sie waren auch das stärkste Volk der Welt. Warum? Weil sie die stärkste Waffe hatten, die Menschen haben. Ne? Die Schöpfer. So. Und David wusste das. Und David wusste auch, dass er schwach war und das war er als Mensch. Aber trotzdem lesen wir jetzt sonntags gerade durch Hebräer, ne? So ein, war ein Mann Gottes, ein Glaubensheld für Gott. Und Gott hat ihn mitgenommen, die Liste. Auch mit seinen Sünden. Und Gott hat uns gezeigt, warum er so viel Gefallen an David hatte. Nicht, weil er in den Krieg gezogen ist und auch nicht, weil er Israel gebaut hat, nicht, weil er irgendwelche Werke getan hat im Tempel oder Opfer oder sonst was, sondern bei David hat nach Gott gefragt. War in Zeiten der Verzweiflung, der Angst, hat er seinen Gott gesucht und hat gesagt, hier sind meine Ängste. Ich glaube dir nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr. Ne? Da war er ganz ehrlich mit Gott. So. Du hast mich verlassen, oder? So ein, ne? Guck, der Feind, der ringt und umringt mich so und ich sehe keine Rettung. Bist du überhaupt noch da? Ne? Liegst du? Hast du dein Kind vergessen? Ne? So ein, und das liebe ich so an David, der war halt echt. Ne? Er ist nicht so wie manche andere, die an Gott glauben, so vor Gott gekommen. Ne? Oh Gott, du großer, herrlicher Gott, ich weiß, du wirst alles tun. Amen. Ne? Aber innerlich denkt man, wo bist du? Ne? Und das liebt Gott. Ne? Gott will es echt. So, ne? Und viele verstehen das nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir auch die Männer und die Frauen hier drin angucken und erfahren, so, Gott ist schon immer mit denen gut gewesen, die ehrlich waren vor ihm. Ne? So, und David ringt so oft und wir haben gesehen, jetzt steht ein großer Kampf bevor. Die Truppen sind von Israel sind gelagert, haben ihre Waffen, sind bereit, sehen den Feind auf der anderen Seite und es geht kurz davor in den Kampf. Ne? Und die Schlachten damals waren blutig. So ein Aber wir haben gesehen, dieses Gebet, ne? Jeder Psalm ist ja ein Loblied, ein Gebet. Einfach nur ein Lied, das vorgesungen wurde von der ganzen Gemeinde. Ne? Und das Gebet hier, das singt der David und der schreibt es auf und der will, dass alle das singen. Ne? Und wir haben gesehen, dieses Gebet vor dem Kampf, das war ein Fürbittegebet. Er bittet für seine Männer. Er bittet, dass Gott die Stärke ist, dass Gott Sieg schenkt, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott redet, dass Gott dem Feind schwach macht, dass Gott tröstet und erbaut, so nach Hause bringt. Und das ist so schön, weil David singt das und dann singt das Volk das auch und betet auch für seinen König. Und ich liebe das so, er ist ein guter Führer, er weiß, dass er schwach ist und andere braucht. Viele wissen das nicht und fallen dann schnell. So. Aber David schreit hier zu seinem Volk, ich bin zwar euer König und ich leite euch, ja, aber ich brauche euch auch, ich brauche eure Gebete, ne? Damit ich funktioniere, weil ich bin ein Mensch. Also sprechen sich alle durch das Gebet, durch das Lied, Fürbitte zu, ne? Gebet zu. Alle sprechen sich Gott zu. Und das ist schön. Und das sollten wir auch machen. Ne? Erinnert euch, es ist wichtig, dass wir bitten und auch für andere bitten. Ne? Dass wir uns vor Gott bringen persönlich, aber dass wir auch andere durch unsere Gebete vor Gott das Thron bringen. Ne? Dass er sie segnet. Jesus hat sogar gesagt, wir sollen für unsere Feinde bitten. Wir sollen unsere Feinde segnen. Lieben. Ne? Also wurde die Schlacht getan und Psalm 21 kommt gleich danach und gehört damit dran und jetzt ist der Kampf zu Ende. Ne? Ist ein Lied, das geschrieben wurde, nachdem gekämpft wurde und gesiegt wurde. Und das ist schön, weil in den ganzen Zeilen geht es um Freude und um Dank. Also lass uns mal lesen. Psalm 21, Vers 1. Dem Vorsänger, also der Lobpreisleiter, einem Psalm von David. O Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Ne? David ist ja happy. So ein, ne? Da sind Emotionen drin, Leidenschaft. Gott hat gesagt, so lieb mich mit deinem ganzen Verstand. Und es ist wichtig, dass wir Zeit nehmen, über Gott nachzudenken. So wie ich über meine Frau nachdenke. Ne? So wie ich ihr zuhöre und suche. Ne? So. Genauso ist es mit Gott auch wichtig. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er kennt uns, aber er will, dass wir ihn kennenlernen. Er hat gesagt, lieb mich mit deinem ganzen Verstand und lieb mich mit deinem ganzen Herzen. So all das, was mich ausmacht. So meine Träume, meine Wünsche, meine Pläne und all das, ne, alles, was mich beschäftigt, alles, was mich traurig macht oder glücklich, das alles möchte Gott gerne haben. Ne? So, und wir wissen, wie er ist. Er redet in unsere Herzen und wir wissen genau, wenn er sagt, leg das ab, das kann kein Mensch uns sagen, nur er macht das. Ne? Auf eine Art, wie wir es verstehen. Und wenn er zu uns redet durch seinen Geist und sagt, das gehört nicht in dein Leben, ne, und wir legen es ab im Gehorsam, dann wissen wir doch, ne, auf einmal ist da Frieden da, da ist Platz im Herzen und Gott packt das rein, was herrlicher ist, gesund ist. Ne. Er hat gesagt, lieb mich mit deinem Verstand, lieb mich mit deinem ganzen Herzen und lieb mich mit deiner ganzen Kraft. Ne. So, und auch das ist wichtig, ne, so wie ich meine Frau mit Kraft lieben muss. Ne. Manchmal gehen wir uns auf die Nerven. Manchmal liebe ich sie nicht, ne, sondern möchte lieber Abstand haben, meine Ruhe für mich oder ne, so, mich nicht meine Frau hingeben. Jeder, der verheiratet ist, kennt das. Ne. Es gibt so Zeiten, so, da will man sich einfach nicht nah sein. Ne. Kann man irgendwie nicht. Aber da ist halt der Unterschied zu einer guten und einer schlechten Ehe. In einer guten Ehe sagt man, aber ich habe mich entschieden, meine Frau zu lieben, also überwinde ich das. Und ich suche trotzdem die Nähe zu meiner Frau. Ne. Ich höre ihr zu. Bis sie fertig ist. Und ich versuche zu verstehen. Ja, ist manchmal nicht so leicht. Aber Gott sagt, lieb mich mit all deiner Kraft. Auch Gott fordert das von uns, weil er möchte auch eine gesunde Liebesbeziehung haben. Ne? Auch er sehnt sich danach, dass wir uns bemühen, ihm nachzufolgen, ihn zu suchen. Manchmal ist es eine Kraftaufwendung zu beten. Manchmal ist es kraftaufwendend, Dinge, die einem Spaß machen, stehen zu lassen, ne? So, und zu sagen, nee, ich verbringe Zeit mit dir. Ne? Jetzt höre ich dir mal einfach zu. So, und er hat gesagt, lieb mich mit deiner ganzen Seele. Und auch diese Part ist so wichtig und viele Christen leben das leider nicht so, weil sie es nicht gelehrt bekommen. Aber die Seele, das ist unsere Leidenschaft. Das ist das Temperament, das ist das, was in der Musik so rauskommt, ne? Dieses, oder in Bildern, in der Kunst, ne? Das, die Seele ist das, was fühlt. Ne? Und auch Gott sagt, so wie meine Frau Leidenschaft von mir möchte. Ne? Und ja, leider ist es so, dass die Männer nicht so viel geben können, wie die Frauen vielleicht verlangen. Aber auch Gott möchte gern Leidenschaft. Deswegen hat er Musik erfunden. Ne? So, und deswegen hat er gesagt, ich möchte, dass ihr Menschen singt. So, weil er das liebt. Er hat gesagt, singt mir neue Lieder in den Psalmen, da kommen wir noch irgendwo hin. Ich möchte nicht, dass ihr die alten Choräle mir immer wieder und immer wieder über Jahrhunderte jetzt in die Ohren legt, sondern bitte singt mir neue Lieder, neuen Rhythmus, neue Instrumente, neue Art. Ich möchte gern eure Leidenschaft. Und da ich kein Kirchengänger bin, bin ich bei vielen Chorälen nicht so richtig dabei. Oder bei 80er-Jahre-Musik, das ist so eher meins, diese Walt Disney Musik, wo ich mir vorkomme wie, ich weiß nicht, ne? Ist nicht mein Rhythmus, ist auch nicht meine Melodie und ich kann da nicht so ernsthaft leidenschaftlich sein. Ne? So, ich singe die Lieder nur für euch. So, ne? Aber deswegen, Gott hat uns alle anders gemacht. Ne? Du hörst Heavy Metal. So, und das ist nicht schlimm. So, ne? Ist auch nicht meine Art von Musik. Ne? Aber ja, Gott sagt uns, singt mir ein neues Lied. Und das neue Lied ist das, was in unserem Herzen ist. So wie wir sind, so möchte uns haben. Ne? Und Leidenschaft ist so wichtig in der Ehe, in der Freundschaft, in der Gemeinde, überall. Ne? So ist Leidenschaft wichtig. So schlimm, dass die Deutschen so Probleme oft haben mit ihren Gefühlen, ne? Mit dieser Leidenschaft. Deswegen fällt es Und schwer, aber das ist auch ein Bereich, der nicht vernachlässigt werden darf. Ich sehe oft Christen, die sind so steif und so hart und so herzlos, ne? So kühl, so wie Roboter. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. So. Und das ist schade, weil das ist nicht Gott, ne? Gott möchte, dass wir Menschen sind. Ne? Wir sind Menschen. So. Von daher ist es wichtig, dass wir auch da uns hingeben. Aber wir kennen das auch, dass es auch einen Weg gibt, fleischlich leidenschaftlich zu sein, ne? Dass man es übertreibt. Auch da kenne ich Beispiele, ne? Wo man eher Angst hat und rausrennt, weil man denkt, das ist komisch hier. Ne? Nee, Gott möchte einfach natürlich. Ne? So wie wir untereinander sind, so möchte auch er gerne behandelt werden. Und ja, wir wissen, er ist ein großer Gott. Er hat alles gemacht. Er sitzt auf einem Thron und er ist König der Könige und Herr der Herren. Und wenn er was sagt, dann ist es so. Aber trotzdem möchte er eine Vater-Kind-Beziehung. Jesus hat gesagt, wir sind seine Braut und er ist der Bräutigam. Das ist eine Liebesbeziehung, eine leidenschaftliche. Ne? Jesus hat gesagt, das werden wir heute noch lesen, wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind Freunde. Das ist eine freundschaftliche Beziehung. Gott möchte Beziehung haben. Eine echte menschliche Beziehung zu Gott. Ne? Und David war so ein Mann und deswegen liebe ich David so die Psalmen, weil in den Psalmen sehe ich einfach, es ist alles in Ordnung bei mir. Ich bin nicht falsch oder unheilig, sondern ich bin Mensch. Und ich soll auch so sein. Und das ist gut so. Ne? Und er kommt hier und er sagt, oh Herr, ich freue mich, weil ich deine Kraft gesehen habe, dein Sieg. Wir haben gesiegt und Herr, da ist Freude da. Und ich frohlocke. Also ich freue mich so, dass ich jubeln, jauchzen und tanzen kann. Ne? So, es ist nicht nur ein schön, danke, sondern es ist ein wirklich temperamentvolles, ja, wir haben gesiegt. Durch deine Kraft. Du hast es gemacht. Du bist toller Gott. Du hast uns Heil geschenkt. Du hast uns gerettet vor dieser großen Bedrohung. Und Jesus hat gesagt, unser Kampf ist nicht mehr gegen Blut und Fleisch, sondern gegen Mächte. Wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen. Das ist nicht unser Auftrag. Auch unser Nachbar, der uns auf die Nerven geht oder so oder böse ist zu uns, auch gegen den soll man physisch nicht kämpfen. Sondern wir sollen dann eher beten, dass er Jesus kennenlernt, dass er Liebe kriegt, Frieden kriegt. Oder dass man selber mehr Liebe kriegt und Gnade. Ne? So, wir sollen geistlich kämpfen. Und ja, wir stehen auf als Christen, als wiedergeborene Menschen und da ist Satan. Und wenn wir auf Jesus sehen und mit Gott gehen und ihm dienen, dann stehen wir jeden Tag vor einem Kampf, ob wir es sehen oder nicht. Ne? Und dieser Kampf, der muss gefochten werden. Diese Anfechtung, die kommt, so, ne? Und wir kennen das, oder? Und selbst wenn es manchmal nicht diese Riesenkämpfe sind, über die wir dann noch ein Buch schreiben könnten, ne? Und tausende und Millionen von Menschen sind begeistert von dem Plan, den Gott mit uns hat an dem Tag, so, manchmal, es sind doch meistens diese kleinen Alltagssachen, ne? Dieser Moment, wo man sich entscheidet, ob man in Gott reagiert oder in einem selbst, ne? Ob man vergibt oder ob man bitter wird. Ob man seinen Stolz nachgeht oder ob man seinen Stolz ablegt und den anderen höher achtet. Und sagt, wie auch immer, Gott wird das entscheiden. So sind die Momente, wo man sich entscheidet, suche ich dich jetzt und nehme mir 5 Minuten, um erfrischt zu sein und einen Blick auf dich zu haben, oder entscheide ich mich zum Nein und lasse die Bibel zu. Und ja, täglich mit Gott zusammen sein ist wichtig für uns. Es ist doch dieses, du bist so unruhig am Abend, ne? Wenn du mit Gott nicht zusammen warst. Jeder, der Gott kennt, weiß es. Aber bist du mit Gott ab und zu mal nur kurz zusammen gewesen, ne? So bist du den ganzen Tag irgendwie ruhig, ne? Du legst dich ins Bett und du schläfst friedlich ein. Wir brauchen Gottes Präsenz. Lies noch weiter. Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehren. David hat gebetet, Gott sei du da, Gott siege du, Gott führe du die Schlacht. Ne? Und Gott hat erhört. Ne? Und ich musste heute Johannes 15, habe ich irgendwie gelesen. Ich lese es vor. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, also auch zu uns. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Schönes Gebot, oder? So, was ist sein Gebot? dass wir einander lieben, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Aber euch habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Schön, oder? Jesus hat gesagt, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch auch dazu berufen und ich habe das bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Und ich fühle mich oft so fruchtlos. Aber nein, das ist, sagt Jesus uns, ist eine Verheißung. Es liegt nicht in mir, sondern Gott birgt die Früchte. Ich muss nur, wie hat es gesagt? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was auch immer ich gebiete. Ich muss nur bei ihm sein. Aber die Frucht bringt er, das hat er schon festgelegt. Bei einem 20, bei einem 30, bei einem 70, bei einem 100-fach hat er gesagt, ne? So ungefähr. Aber lest noch den letzten. Weil ich habe mich dann gefragt, oh ja, okay, ich möchte, dass du mich Freund nennst und nicht Feind. Ne? Aber was soll ich denn dann tun, was auch immer du gebietest? Was gebietest du denn? Ne? Und das steht im Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also wenn ich mich auf die Liebe konzentriere, meinem Glauben, meiner Beziehung mit Jesus und meiner Beziehung mit euch, mit den Menschen draußen, die Gott nicht kennen, dann erfülle ich Gottes Willen. Und ich werde Freund Gottes genannt. Das ist die Liebe, an die wir uns halten müssen. Ist es nicht schön? Ich finde es sehr schön. Ich hätte auch was anderes sagen können. Ich gebiete dir, dass du jeden Tag 6 Stunden Bibel liest. 5-mal am Tag in die Richtung betest. Ich gebiete dir, dass du dem und dem Papst anbetest. Oder dass du so und so viel Treppen hochsteigst. Ich gebiete dir, dass du so und so viel Geld bezahlst in die Kirche oder in die Gemeinde oder sonst wohin, um dir ein bisschen mehr Hölle zu ersparen. Ja? Ich gebiete dir, dass du allen alten Damen, die du triffst, über unsere Straße lässt. Ob du nur Zeit hast oder nicht, ob du im Auto sitzt oder nicht, ich gebiete dir das. Er hätte das alles sagen können, ne? Aber nein, das, was Jesus uns gebietet, damit wir Frieden mit Gott haben, sein Wille ist, dass wir lieben, dass wir uns auf die Liebe konzentrieren. Das ist alles, was der Heilige Geist uns lernen will. Die Höhe, die Tiefe, die Breite und die Länge der Liebe Gottes. Ist doch schön. Das ist doch sehr entspannend, oder? Und wir wissen, wie mächtig die Liebe ist, Gottes Liebe. Lesen wir weiter, Psalm 21. Also du hast mir gegeben, was mein Herz sich wünschte, du hast nicht verweigert, was meine Lippen begehren. Und Jesus hat uns das auch verheißen. Haben wir gerade gelesen. Und ihr werdet empfangen, für was auch immer ihr bittet. Seid ihr auf die Liebe konzentriert, auf meine Liebe? Seid ihr auf mich fixiert? Dann könnt ihr bitten, was auch immer ihr wollt, und ihr werdet es empfangen. Da müssen wir dran glauben, ansonsten empfangen wir es nicht. Und auch David hier hat gebetet, wir haben es gesehen, er hat dafür gebetet, Herr, schenke Sieg und sei du das, der vorangeht. Lass uns sehen, dass das deine Kraft ist und nicht unsere. Ne? Und Gott hat es erfüllt. Und jetzt kann David preisen und loben, aber er hat auch geglaubt, dass Gott erfüllt. Und so oft, dass ich bitte für irgendwas und ich gehe dem nicht mehr nach, ich vergesse es einfach. Ne? Aber es ist auch oft, dass ich für irgendwas bitte und ich bitte und bitte und bitte und irgendwann und ich gehe dem nach. Beobachte. Ne? Und dann kannst du zugucken. Irgendwann trifft es ein, für was du bittest. Und dann entsteht nur noch Freude und Dankbarkeit. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, auch den letzten Teil der Anbetung zu tun. Und zwar uns zu freuen daran, wenn Gott redet. Uns daran auch zu freuen und zu jauchzen, so wenn Gott auch unsere Wünsche erfüllt. Und dankbar zu sein. Ne? Wir haben so viel. Jeden Tag Gott, jeden Tag Sieg, jeden Tag Freiheit und Frieden. Und ich bin so oft nicht dankbar, weil ich das einfach nicht sehe. Ich sehe nur oft das, was ich nicht habe, was ich nicht bin. Aber das ist die falsche Perspektive. Das ist nicht Liebe. Alles das, was ich nicht bin und was ich nicht habe, was Gott aber wünscht, das werde ich irgendwann sein und haben. Beziehungsweise wird Gott mir den Wunsch nehmen und mir zeigen, dass es überhaupt nicht so relevant ist. Wir können echt dankbar sein. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber jetzt mal weiter. Vers 4. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Ich finde es so schön, weil David sitzt da und wie er das beschreibt, wie er das sieht. Er sagt so, du kommst mir entgegen und mit Segnung. Und wir müssen nicht einmal in unserem christlichen Leben nach Segen suchen. Ne? Wir müssen den Segen nicht suchen. Sondern wir müssen auch nach Segen nicht kämpfen. Sondern weil Gott hat uns ja Segen versprochen. Er hat gesagt, alles. Jeder Schritt, jede Sekunde deines Lebens, alles dient dir zum Guten. Du bist gesegnet von Gott. Ne? Und das muss man sich wieder bewusst werden, wenn man es vergisst. Ne? Ansonsten ist man traurig, ne? Und depressiv. Aber wir müssen nicht ringen nach Segen, weil wir sind schon gesegnet. Und Gott ist der, der Segen zu uns bringt. Was sagt die Bibel? Jeder Segen und alles Gute kommt von oben. Ne? Und wir können uns freuen so. Gott ist der uns beschenkt. Er ist der zu uns kommt. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Gott ist der, sagt David, du hast mir die Krone aufgesetzt. Nicht ich habe mir die Krone aufgesetzt und bin König geworden. Nee, du warst. Und wir haben da zwei Könige gehabt. Ne? Vor David war es König Saul. Ein sehr weltlicher Mann, nicht so viel mit Gott. So ein, ne, religiös, ja, aber ja, hat sein eigenes Ding gemacht. Und wie war das? David hätte die Krone mehrmals an sich reißen können. Er war schon gesegnet vom Heiligen Geist und vom Propheten damals, ne, hatte die Verheißung bekommen, du bist jetzt König. Ne? So, du wirst König sein über Israel. Das will Gott so. Ne? Und David hätte so oft die Krone einfach nehmen können und sich selber aufsetzen können. Ne? Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nee, das ist der Gesegnete des Herrn. Solange wie Gott ihn hier lässt, ist er König. Nee, jetzt nicht. Wir haben Gottesdienst. Sie können aber gerne kommen und beim Gottesdienst mitmachen. Ja, Gottes Segen. Nee, David war ruhig und hat gesagt, so ein Gott ist der, der mir die Krone aufsetzt, dann bin ich König. Und ich kenne echt viele Menschen, die sich selber die Krone aufsetzen. Ich war auch mal einer. Ne? So. Der Mensch, der da ist und Schöpfung ist, ne, und der vom Schöpfer steht, vom eigentlichen König, und sagt so: Nö, die Krone ist meine, ich bin König. Ich bin König über mein Leben. Ich bestimme, ich regiere. Ich sage, wo es lang geht, ich sage, was gut und falsch ist. Ich bin König. Ich akzeptiere keinen anderen König in meinem Leben. Ne? So. Oh, wie schön ist es doch, ne, wenn wir die Krone absetzen. Ne? Wenn wir sagen, nee, die Krone meines Lebens setzt du dir jetzt auf, das ist deine. Führe du mich. Geh du voraus, wenn es dunkel wird, wenn der Krieg kommt. Ne? Wenn es mir zu schwer wird, wenn ich Angst habe, wenn ich nicht weitersehen kann, was in Zukunft kommt. So, nee, ich möchte, dass du mich in deine Hand nimmst und jeden Tag meines Lebens führst und planst. Schritt für Schritt, ich bin bei dir. Und wir wissen, dass Gott gut ist. Jeden Schritt, den wir gehen, der ist gut geplant. Uns zum Wohle. Ne? Und dann finde ich es auch fantastisch, ne? Wir haben unsere Kronen abgelegt. Wir haben so Jesus in die Hand gegeben. Wir haben gesagt, okay, töte mich und gib mir jetzt ein neues Leben. Und jetzt sind wir Königskinder geworden. Aber das ist doch das Schöne, oder? Wir kommen in den Himmel und was sagt die Offenbarung? So, jeder, der in den Himmel kommt, bekommt eine Krone. Ne? Eine Siegeskrone. Aus Feingold. Das ist doch schön, oder? Wir legen unser Leben ab. Und trotzdem empfangen wir wahren Ruhm und Ehre und Macht. Ne? So, wir werden mitherrschen. So, wir werden nicht wie Ameisen sein, die man nicht kennt. Die nur alle gemeinsam an irgendeinem Haus arbeiten und nichts weiter zu tun haben als das. Nee, wir werden Königskinder sein. Am Tisch sitzen mit unserem König, mit unserem Vater. Und ich merke das auch jetzt, wie Gott mich erhebt. Wenn ich mich demütige und sage, du bist Gott und nicht ich. Mach, was du willst, ich vertraue dir. So, dann merke ich, wie er mich in dem Moment auf einmal erhebt. Ne? so mir mehr gibt, mehr Verantwortung oder mehr Einblick, so ein, oder mehr Vollmacht. So ein, Gott ist wunderbar. Und auch David wusste das. Er hat gesagt, du bist der, der berufen hat. Du bist der, der bestimmt. Vers 5. Er bat dich um Leben und du hast es ihm gegeben. Dauer der Tage für immer und ewig. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung. Ja, gibt Gott hier die Ehre. Er sagt, groß ist deine Herrlichkeit. Ja, du hast gerettet. Du hast hier gekämpft. Und ich meine, ist ja logisch. Ich meine, David und all die Männer, die waren praktisch im Krieg und die haben gekämpft. Ja, die wurden verwundet, die haben verwundet. Manche wurden getötet oder haben getötet. Ne? Ich meine, die waren physisch aktiv da, aber trotzdem sieht David in dem Moment nur, dass Gott das alles so gefügt hat. Ja? Dass ohne ihn niemals Sieg zustande gekommen wäre. Du hast eine große Herrlichkeit, Gott. Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Denn du setzt ihn zum Segen für immer. Du erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Und auch das ist voll schön, weil ich habe dann Johannes 15 noch einen Vers davor gelesen. Und guck mal, was der Jesus sagt. Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Schon mal drüber nachgedacht, dass Jesus sich freut? Ja, dass er oben im Himmel sitzt, neben Gottes Thron und sich freut? So, dass er nicht nur da sitzt mit seinem eisernen Stab, ne? Oder bitten oder flehend oder schmerzverzerrt am Kreuz oder traurig über seine Schafe, ne, und betrübt. Nee, dass er auch lacht. Ne? Dass Jesus lacht. Dass Jesus sich innerlich freut. Diesen einen Vers, ich habe ihn nicht gefunden, wo steht, und über jede errettete Seele, ne, da ist Freude vor den Engeln des Herrn. Ne, vor den Engeln im Himmel. Und was ist vor den Engeln? Da steht nicht, die Engel freuen sich, sondern die Freude ist vor den Engeln. Ne? So, dass Jesus, ne, freut sich über jede errettete Seele. Über jede Seele, die sich zurückwendet zu ihrem Schöpfer. Freude im Himmel. Jesus, der dann jauchzt, voller Leidenschaft. Ne? So, das ist so schön. Und wie oft ist, wenn wir mal hören, ja, der und der erzählt, der und der hat sich da zu Jesus bekehrt. Schön. Ne? So, im Himmel ist zum Glück viel mehr Freude als das. Denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. David ist sich bewusst, das ist alles nur Gnade, dass ich nicht wanke. Und echt, ich habe das erfahren, wenn ich stehe und nicht wanke im Glauben, das ist Gnade. Gott beschützt mich, er lässt die Versuchungen nicht zu. Weil wenn ich dann anfange, stolz zu werden, mich zu erheben, dann nimmt er die Gnade kurze Zeit ein Stück zur Seite, ne? Und er lässt die Versuchung mal kommen. Und dann kommt die kleinste Versuchung und ich kippe schon, ne? So, als ob ich besoffen bin, laufe ich durch mein christliches Leben dann, ne? So, das ist Gnade, ne? Es ist Gnade, dass Gott uns bewahrt vor so vielen. Paulus war sich dem bewusst, ein Apostel, und er hat gesagt, ich bin zu allem fähig. Da ist nichts eins in der Welt, was passiert ist oder passieren könnte, wozu ich nicht fähig wäre, imstande. Das können nicht viele Menschen sagen, oder? Dass ich wirklich zu aller Perversion oder zu allem Bösen oder zu allem, was man nur machen kann als Mensch, fähig bin. Ja? So, aber ich glaube das auch ganz fest, dass ich zu allem fähig bin. Ja? So viele Gedanken, die man schon mal hatte, so viel, was man in der Geschichte gesehen hat. Ne? Ein ganzes Volk, das auf einmal ein Volk hast, ne? So wie im Krieg. So, die Deutschen, die davor normal wie wir gelebt haben und dann auf einmal dieser Hass, ne? Der unerklärlich ist. Und dann ist der Krieg aus, ne? Und Hitler ist tot und auf einmal werden die Köpfe wieder klar und denken, was war das, ne? So, weißt du, so viel, wir sind zu allem fähig. Es muss nur die richtige Zeit oder Situation kommen. Ne? So, ich kann niemanden richten, deswegen. Für was auch gemacht, und ich liebe Jesus so, oder? Egal, was wir getan haben, selbst wenn wir die schlimmsten Verbrechen getan haben, wenn wir zu ihm kommen und sagen, hier ist mein Leben und jetzt gib mir deins, dann ist alles weggewaschen und nicht mehr dran gedacht. Ein neues Leben, ein neuer Anfang. Seine Gnade ist es, die uns hier hält. Und doch dafür preist David seinen Gott. deine Hand, Vers 9, deine Hand wird alle deine Feinde finden. Wir sind gleich fertig, jetzt geht's schneller. Deine Hand wird alle deine Feinde finden. Deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheins. Wir haben, wenn David redet, wissen wir, dass er im Geist redet. Ne? Und Jesus wurde auch Sohn Davids genannt. Ne? Sohn. Das ist Jesus hier, der seinen Vater preist, oder? So, und das ist Jesus, wo der Vater die Krone aufsetzt. Es ist Jesus, der auf den Sieg hofft. Es ist Jesus, der sich bedankt nach der Auferstehung und sagt, du hast mir ein Leben geschenkt. Ne? So ein neues Leben. Und wir werden das noch sehen, viele, die dazugehören. Und es ist doch Jesus, der wiederkommt. Ne? Und so wie es hier im Vers 10 steht, zur Zeit deines Erscheins, da wirst du die Bösen vernichten. Du wirst allen Bösen ein Ende machen und läutern. So. Du wirst einen Ort schaffen, wo alles gut sein wird. Und wo niemand mehr jemand anderes wehtut. Wo es keine Krankheit, kein Tod, keine Verwesung gibt. Keine bösen Gedanken. Nichts, was einen schadet. Keine Fettnäpfchen, in die man treten kann. Ne? So. Ich hoffe, es gibt noch Fett. Ich esse so gern Schmalz. Oh, naja. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheins. Und ja, Jesus hat gesagt, ich komme. Und wenn ich komme, dann komme ich nicht mehr als Lamm, sondern dann komme ich als König mit meinem Stab und alle werden es sehen. Ja. Könige werden sich vor mir niederbeugen. So. Und alle werden mich anbeten. Ja. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn. Das Feuer wird sie fressen. Und das ist auch wichtig. Und Jesus ist, jetzt gerade ist noch die Gnadenzeit, aber Jesus hat so viel prophezeit, was passieren muss, bevor er kommt, und fast alles ist schon eingetroffen. Es fehlt nicht mehr viel. Ne? So ein, und ja, das ist was den Menschen Angst macht, aber das soll es auch. Das soll auch mir Angst machen, so, ne? Dass ich warte auf Jesus. So ein, ich wünsche mir nicht, dass das ewig und ewig so weitergeht. Ne? Und Gott ist zornig auf die Menschheit. So ein, seit Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben und gesagt haben, nee, wir möchten jetzt Gott sein. Sie haben selbst die Krone aufgesetzt. Und Gott hat gesagt, ich habe euch doch gesagt, dass ihr dann nicht mehr mit mir zusammen sein könnt. Das geht nicht mehr, weil ihr nicht mehr rein seid. Ne? So, also mussten sie aus Garten Eden raus und lebten in der Welt. Ne? So, trotzdem hat Gott sie nie verlassen und hat gesagt, aber ich bringe euch zurück zu mir, weil ich liebe euch. Ne? Ihr seid Kinder und Kinder machen Dummes. Aber trotzdem, dieser heilige Gott kann nicht mehr physisch mit uns zusammen sein. Das geht nicht. Da ist Zorn da. Und dieser Gott ist gerecht. Und wenn ich eine Straftat tue hier draußen irgendwie und die Polizei erwischt mich dabei, dann muss ich bezahlen für meine Schuld. Dann ist es nicht ungerecht, sondern es ist gerecht, weil ich kenne die Gesetze. Und genauso ist Gott gerecht. Und wenn er nicht gerecht wäre, wenn nicht bezahlt wird für Schuld, so dann ist er ungerecht geworden. Das geht nicht. Und deswegen, da Jesus Gott aber nicht nur gerecht ist und heilig, sondern auch gnädig und liebevoll und barmherzig und uns liebt, über alles, mehr als seinen eigenen Sohn, mehr als sein eigenes Leben. Deswegen hat er gesagt, ich schicke jemanden und der wird euch wieder zu mir führen, der wird euch gerecht machen. Und deswegen musste Jesus sterben für uns am Kreuz. Aber ein toter Messias bringt uns nichts, deswegen musste er wieder lebendig werden. Und auch das allein bringt nicht viel. Er muss auch wiederkommen und er muss dann eine Trennung machen, dass wieder alles rein ist, dass wir wieder zusammen sein können mit Gott. Ja. Und jeder, der das annimmt für sich, ob er es versteht oder nicht, ist egal. Aber jeder, der das für sich annimmt, so der trägt Jesus seine Gerechtigkeit. Und Gott ist nicht mehr böse. Aber alle, die ihn ablehnen, ist doch klar, die müssen noch bezahlen für ihre Schuld. Wenn ich jetzt jemanden umbringe, oder machen wir es viel einfacher, sagen wir mal, ich bezahle meine Rechnung nicht. Das ist mir damals auch passiert, vor Jesus. Da war ich ein bisschen trödelig. Und dann hatte ich irgendwann, kamen die Mahnkosten und noch mehr Mahnkosten und so weiter. Und ich habe die Briefe einfach immer zur Seite gelegt. Und die Mahnkosten waren immer höher. Ne? Und es war irgendwas mit falsch parken. Und da sind die Mahnkosten sehr hoch. Und die werden immer höher, ne? Je weniger du dich meldest. Und jedenfalls waren aus den 40 Euro, ich weiß nicht mehr, es war echt super viel. Und dann irgendwann kam ein Inkassobrief. Doch der hatte Mahnkosten. Und dann kam ein zweiter Brief. Und hätte ich nicht gezahlt, dann hätten die mir meine Bude leer gemacht. Hätte ich nicht gehabt, dann hätte ich vielleicht mit Lebenszeit bezahlen müssen, weil was anderes hatte ich ja nicht. Du musst im Knast, bezahlst du halt mit deiner Lebenszeit. Ne? Arbeitest da, baust irgendwas zusammen oder was weiß ich. Und so ist es halt in der Ewigkeit auch. Es muss bezahlt werden. Und deswegen, Mensch, wir können uns freuen, wirklich. Wir können jubeln. Wir können schreien. Mit Leidenschaft, weil für uns ist bezahlt. Da stand jemand, wir standen vor dem Richter, ne, und der hat gesagt, okay, Inkasso ist schon da so und du musst bezahlen. Aber mit was willst du den Himmel bezahlen? Jesus hat gesagt, wir kommen genauso nackig hoch, wie wir nackig hier auf die Welt gekommen sind. Ich kann tanzen, ich kann singen, ich kann gute Gedichte. Ich bin Gott, ich weiß alles. Ne? Ich lache über deine Witze nicht, ich kenne die Pointe schon. Bevor du anfängst mit dem Witz. Ne? Wir haben nichts zu geben im Himmel. Wir haben nichts, wir sind dort nackt und arm. Jeder Mensch. Und wir stehen vor Gericht und da kommt dann auf einmal diese Stimme von hinten. Nee, Vater, stopp! Und das ist Jesus. Und er steht da und sagt, hier, Stefan hat mich angenommen. Ich bezahle Kaution. Hier, gucke, ich bin für Stefan gestorben. Er hat unterschrieben, also ich habe bezahlt. So, Freikarte kannst geben. Ja? Jesus hat bezahlt. Das ist unser Freischein. Ja? Und Gott ist gerecht und das ist eine Gnadenzeit hier, bis Jesus kommt. Und es ist so viel Zeit schon vergangen. Ja? So viele Menschen, die gehört haben, sich entscheiden können, immer und immer wieder. So viele Menschen, die Gott ins Gesicht spucken oder ihn auslachen. Und trotzdem ist Gott da und wartet geduldig und klopft an. Und immer wieder kommt dann die Leben von uns Menschen, oder? Und er gibt uns eine Zeit, eine bestimmte Zeit, und die ist lang berechnet. Und wir können uns umdrehen und wir können sagen, ich nehme diese Kaution jetzt an. Weil ich weiß, dass ich nicht bezahlen kann. Jesus kann bezahlen, er hat bezahlt schon. Und jeder, der an seinen Namen glaubt, der wird gerettet und geht nicht verloren. Aber da ist halt noch dieser andere Teil von Mensch, der halt sagt, nee, brauche ich nicht. Wenn ich hochkomme, werde ich reich sein. Ist mir doch wurscht. Oder ich glaube, dem ist überhaupt nicht. Oder sonst was. Ne? So eine schöne Geschichte, nicht für mich. Und ja, Gott lässt das. Gott will nicht, dass wir jemanden überreden. Gott möchte auch nicht, dass wir jemanden bedrängen. Weil Gott hat uns anders gemacht als die Tiere. Wir haben einen freien Willen. Er hat Affen gemacht und Menschen. Guck dir die Affen an und weißt, was ein Tier ist. Und du guckst den Menschen an, dann siehst du, dass wir keine Tiere sind. Wir haben einen freien Willen. Wir dürfen uns selbst entscheiden. Und Gott liebt uns so sehr, dass er will, dass wir uns selbst entscheiden. Das war der einzige Grund, warum diese Bäume da im Garten Eden standen. Es musste irgendwas geben, dass wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Ansonsten wäre es keine echte Agape-Liebe. Dieser Baum musste sein. Und wir Menschen, wir mussten uns entscheiden. Mit Gott zu leben oder ohne Gott zu leben. Von daher kann sich niemand rechtfertigen. Aber wenn Jesus dann kommt, und es kann jederzeit sein, dann ist es vorbei mit Entscheidung. Dann gibt es 7 Jahre Trübsal. Dann gibt es 7 Jahre, die letzten 7 Jahre der Welt. Und du siehst ja jetzt schon, wie das Wetter sich verändert. Ne? Wie mehr und mehr Katastrophen kommen. Wie alles, was Jesus vor tausenden von Jahren vorhergesagt hat, trifft genauso ein. Ne? Was sich niemand denken konnte. Vor 2000 Jahren. Klimawandel vor 2000 Jahren, ne, ist Quatsch. Weltweit Hungersnot oder wie Seuchen, die nicht behandelt werden können. Ne? Gott hat das gesagt und hat gesagt, das sind nur Wehen und die werden heftiger und die werden doller und doller. Und du kannst es sehen, du hast jedes Jahr in den letzten Jahren jetzt, ne, der Sommer des Jahrhunderts oder der Winter des Jahrhunderts oder das Wärmste des Jahrhunderts. Und ich weiß, nächstes Jahr kommt wieder irgendwas mit dem Jahrhundert. Ne? Jesus kommt bald. Lesen wir jetzt noch den Rest. Warum ist Gott zornig? Vers 12. Denn sie sinnen Böses gegen dich. Sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können. Schön, oder? Ja, sie sinnen Böses gegen Gott. Er hat gesagt, bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind. Gott ist oft, denkt oft nur schwarz-weiß. Verstehen wir Menschen zwar nicht, aber Gott. So. Aber wir müssen überhaupt keine Angst haben, auch vor dem schlimmsten Feind Satan nicht. Die schmieden Pläne, aber die können es nicht ausführen, wenn Gott das nicht will. Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden. Mit deinem Bogen zielst du auf ihr Angesicht. Das ist die Gnadenzeit jetzt. Da ist Gottes Zorn und dieses Gericht muss nun mal kommen. Ansonsten bleibt immer Sünde da. Und dieses Bild hier von diesem Bogen, das ist so bildlich für mich zumindest, weil es ist dieser gespannte Bogen, ne? Und der Pfeil guckt genau aufs Angesicht, ne? Genau auf den Kopf. Und Gott könnte jederzeit loslassen und er wäre tot, ne? Aber das ist Gnadenzeit. Er hält fest und er hält fest, ne? Und er sagt, nicht bevor es verendet ist, ne? Wir Menschen müssen uns entscheiden. Deswegen müssen auch wir, auch wenn wir nicht überreden sollen, ist es trotzdem wichtig, dass wir erzählen. Wenn wir nicht erzählen, erfährt es niemand. Wie sich die Menschen dann entscheiden, ist ihre Sache. Selbst wenn sie sich bekehren und irgendwie verdrehte Lehren haben, ne, und komisch werden, ist es ihre Sache. Ist ihre Entscheidung, ne? Aber wir müssen erzählen, soweit. Ja, irgendwann hört's auf. Vers 14. Erheb dich, Herr, in deiner Kraft. So wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Ja, diese ganze Psalm ist voller Lobpreis, voller Ehre für Gott. Ne? Voller Blicke dafür, wie mächtig Gott ist. Und auch hier, der Kampf ist gerade getan, aber David sagt, ich kann den nächsten schon riechen. Der kommt. Ne? Ich kann das nächste Unwetter in meinem Leben, ne, dieses nächste Situation, wo ich denke, hier gibt es keinen raus, ne, oder es wird mir zu schwer. Ich rieche, es liegt in der Luft. Ne, aber er sagt aber bitte bleib weiter da mit deiner Kraft. Ne. Herr, erheb dich und führe mein Leben weiter in deiner Kraft. Schenk mir jeden Tag Sieg. Ne, und das will Gott. Und ich will dich preisen. Ich will dir Lob singen. Ne. Ich möchte, dass du laut bist. Und ich habe so viele Religionen mir angeguckt und ich habe keine einzige Religion gefunden, wo Gott redet und lebt. Außer ich mache irgendwas, ne? Meditation oder Drogen oder sonst was. Aber ich musste mal was machen. Ich bin so froh, dass Gott uns keine Religion geschenkt hat, sondern es ist eine Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Und der Mittler dazu ist Jesus Christus. Und entweder glaube ich das, dann erlebe ich seine Stärke und seine Kraft, seine Liebe, seine Güte, seine Milde, seine Gnade. Ja, und kann Lob singen und preisen und dankbar sein. Ja, kann im Frieden leben, ruhig sein. Selbst mit meinen Feinden. Brauche mich nicht zu fürchten vor morgen. Brauche mich nicht zu fürchten vor jetzt. Ja, brauche nicht mehr zurückzuschauen. Und mich schämen für das, was hinter mir liegt. Ja, sondern ich kann mich freudig nach oben wenden und sagen, ja, komm her, ich komme nach Hause. Du erwartest mich schon, du baust für mich, du liebst mich. Von daher lasst uns unser Leben irgendwie zu einem Siegeslied machen, nicht zu einer Trauerurde. Ja, ich danke dir so sehr, dass wir so viel Sicherheit haben und so viel Frieden, so viel Freude, so dass wir wirklich dankbar sein können, jeden Tag so. Ja, weil wir so viel haben in dir, so viel geschenkt bekommen haben in diesem neuen Leben. Und ja, nur du kannst das zeigen, so wie da stand, nur du erwählst und du bist der, der beruft. Und ja, wir müssen uns auch damit abfinden, wenn du nicht berufst und erwählt hast. Das ist schwer manchmal, aber ja. Trotzdem bist du das. Und ich danke dir auch dafür, dass wir da Freiheit haben und ruhig sein können, einfach vertrauen können, dass du machst, was du willst und dass du es gut machst. Ja, danke für diesen Frieden. Ja. Du bist ein herrlicher Gott. Du bist so natürlich irgendwie, obwohl du so übernatürlich bist. Du bist so echt. Ich danke dir dafür, dass ich mich nicht verstellen muss bei dir, sondern ja. dass ich mich nicht schämen muss für meine Brüder und Schwestern, sondern dass ja, du jeden Einzelnen liebst, so gemacht hast, ganz besonders, jeder auf seine Art. Und ich bitte dich, dass du uns neue Lieder gibst, Herr, so dass wir dich preisen, so dass du uns ja, nah bist und laut bist und klar bist. Und ich danke für dein Wort, dass egal was Menschen sagen, dass ich da nachlesen kann, wie du denkst, Herr. Und das, da drinnen denkst du so gut. Und ich liebe dich dafür. Ja, dein Gebot ist die Liebe und deswegen lehre uns, was heißt zu lieben auf deine Art, Herr. Ja. Zeig uns das, wie du liebst. Ja. Ich danke dir, dass du uns segnest. Amen.